Kaffe.
Zum Kaffee mit dem Dr. Beat Villiger. Ihr seid CEO vom Schweizer Paraplegikerzentrum in Nuttwil und Chief Medical Officer von Swiss Olympic. Ihr seid so ein bisschen eigentlich der Doping-Founder. Wie ist es Frauen so, wenn ihr morgen mal aufsteht und so nicht merkt, ihr kennt die ganzen Tipps und Tricks, habt ihr noch nie morgen gedacht, so, jetzt nehmt euch mal etwas aus dem Schopf raus?
Es ist einfach so, ich sehe natürlich vor allem eine Nebenwirkung, wenn man so etwas anfängt. Und ich habe ein bisschen Angst vor mir, oder, dass wenn man mit so etwas würde starten würde, dass man das eben sehr gut finden würde. Und meine Erfahrung ist, dass eben viele dann nicht mehr davon loskommen. Es ist eine Selbsttäuschung, weil eine Zeit lang geht das gut. Und man sieht das ja bei Managern, dass sie dann, wenn sie unter Druck kommen, dass sie einfach dann natürlich Züge rühren. Und dann geht das vielleicht ein, zwei Jahre gut und dann kommt der totale Zusammenbruch. Nicht, dass ich würde sagen, jedes Burnout ist einer, wo effektiv jetzt die Mittel nimmt. Aber ich habe einfach erlebt, vor allem in den Anfangs 2000er Jahren, dass viele von den Managern, die da abgetaucht sind, einfach auch deshalb zusammengebrochen sind, weil sie ihr System überfordert haben. Irgendwann fordert einfach unser Organismus dann nachher den Tribut, oder? Und dann bricht man zusammen.
Wie ist es so, wenn man, es ist ein bisschen so eine Polizistenrolle oder eine Detektivrolle, die man da hat. Hat er als Kind immer so etwas wollen werden oder eigentlich hat sich das einfach so entwickelt?
Nein, das habe ich absolut nicht wollen. Also Polizist war nie mein Traumberuf gewesen, oder? Aber ich habe eigentlich immer eine grosse Verpflichtung gefühlt meinen Athleten gegenüber. Ich bin jetzt 35 Jahre in der Betreuung drin von Spitzenathleten und ich habe das immer absolut daneben gefunden. Oder? Wenn man gesehen hat, oder, wie sicher als irgendeine Russin in der Anfangsphase oder, dann alle Medaillen geholt haben. Oder nachher, wenn die Leute gekommen sind mit Zahnspangen, die Hinweis ist auf Wachstumshormongebrauch, dass die dann im Prinzip unsere Athletinnen geschlagen haben. Oder? In dem Sinne, also ungerechterweise. Und dann bin ich immer mehr reingerutscht und dachte, ich muss etwas unternehmen. Und zwar auf der einen Seite schauen, dass man die Leute informiert, was sie einfach mit sich selber auch anstellen. Und auf der anderen Seite einfach halt auch schaut, oder, dass man die verwünscht.
Ist das der Gerechtigkeitssinn gewesen, der schlussendlich jetzt an der Stelle gebrungen hat, oder?
Ja, eigentlich schon ein bisschen. Wobei es ist eher einfach so eine Vaterfunktion gewesen. Es hat mich einfach genervt, wie das meine Kinder wären, die da beschissen werden. Oder? Weil Doping ist ja nichts anderes als offensichtlich beschissen. Oder? Man hat eine bessere Leistung. Oder? Man tut andere im Prinzip betrügen, indem dass man eine Chance nimmt, dass sie vorne mitspielen können.
Ihr selber, Sport ist für euch ganz wichtig. Ist es für euch nie ein Thema, dass ihr selber Spitzensportler werdet oder macht?
Ich wäre so gerne Spitzensportler geworden. Ich habe zuerst probiert bei Ambri. Ich bin erst aufgewachsen und habe in Ambri Hockey gespielt und dort bin ich nicht gut gewesen. Und danach habe ich es bei den Alpinen probiert und dort bin ich zu wenig gut gewesen. Und das Einzige, was ich eigentlich können kann, ist ein bisschen säckeln. Und das ist mir jetzt geblieben. Oder? Ich habe es dann aber nie eigentlich weit führen geschafft. Oder? Aber ich laufe heute noch in 64 Jahren zwei Marathon im Jahr. Erstens, dass ich nicht zu dick werde und zweitens, weil ich es eben gerne mache.
Für euch persönlich, was ist denn so ein erfolgreicher Tag?
Für mich ein erfolgreicher Tag? Ja, das ist einfach so, wenn ich muss sagen, das würde man gar nicht erwarten, eigentlich wahrscheinlich von mir. Weil ich weiss eigentlich nicht genau am Morgen, ich stehe sehr früh auf, ich bin ein Frühaufsteher, morgen um 5 Uhr, was ich an diesem Tag will haben. Aber ich gehe mal eins rein und tue einfach meine Aufgaben abarbeiten. Und wenn ich dort im Prinzip am Schluss am Abend das Gefühl habe, wohl, jetzt hast du etwas erreicht, hast du das können machen, auf verschiedensten Ebenen natürlich. Oder? Ich habe über 1000 Mitarbeiter, oder? Und da gibt es so viele Probleme. Wenn ich das Gefühl habe, wohl, ich kann den einen können helfen, den anderen können weiterbringen, ich kann fürs Haus eigentlich etwas können machen, dann bin ich glücklich. Auf der anderen Seite bin ich sehr ein emotionaler Mensch.
Wie wirkt sich das im Alltag aus mit euch, wenn ihr das so sagt, emotional?
Ich habe sehr kurze Zündschnur. Ich kann sehr verletzend sein, sehr direkt sein. Ich habe sehr grossen Konsum im Blumenladen, wo ich nachher Blumen bringen muss. Ich bin überhaupt nicht nachträgend. Auf der anderen Seite bin ich eben emotional. Sieht man das auch, oder? Wenn ich gewinne mit meinem Hockeyclub oder wenn wir eine Medaille holen, wenn wir einmarschiert in einer Olympiade, dann heule ich. Ich habe gar keine Hemmungen, das zu zeigen. Oder? Also wie gesagt, es ist auf beiden Seiten, also sowohl in der direkten Emotionalität wie in der eher einfach erlebten Emotionalität.
Wie noch, dass das dem Dr. Beat Villiger geht, wenn er auch so einen Sportler verwitscht, der Doping nimmt? Das fragen wir ihn gleich im nächsten Teil. Zum Kaffee auf RRO heute bei mir ist der Dr. Beat Villiger. Er ist CEO vom Schweizer Paraplegikerzentrum Notwil und auch Chief Medical Officer von Swiss Olympic. Jetzt haben wir vorher ein bisschen aber auch wie Persona versuchiert. Jetzt habt ihr ja schon mit so vielen Spitzensportlern zusammengeschafft. Wie ist es für euch, wenn man vielleicht auch so einen Spitzensportler auf einmal sieht, die oberste Superleistung und dann merkt auf einmal, es ist Doping im Spiel? Geht auch das selber euch sehr nach?
Es geht ganz, ganz nach. Ich habe ein ganz krasses Beispiel war McMahon, unsere Olympiasiegerin in Sydney, ja, die ich sehr gut kennengelernt habe. Und zwar in Athen warten wir ja immer Stunden, bis wir da einmarschieren können. Und dann haben sie uns da in gekühlte Busse reingetan und ich bin neben ihr gesessen. Und ich habe mit ihr über zweieinhalb Stunden über Gott und die Welt geredet. Und ich habe gedacht, das ist eine ganz tapfere Frau. Sie hat es ja nicht einfach in ihrem Leben. Und da hatte ich wirklich eine Hochachtung. Oder? Und dann bin ich in Sizilien in der Ferien und lese einen Blick, der dort ausgehängt ist. McMahon positiv. Und meinte, für mich ist es, obwohl ich das gewöhnt bin, ist einfach eine Welt zusammengebrochen. Oder? Das Gleiche ist mir gegangen beim Özi Kamenzin. Er hat gesagt, Özi, warum hast du denn das müssen machen? Haben wir das nicht anders können machen? Das trifft mich dann echt. Oder? Und meistens ist es ja eben der Leistungsdruck, der auf denen lastet, wo sie nicht mehr fertig werden. Am Ende der Karriere nur eine Leistung bringen. Und es geht einfach nicht mehr. Oder?
Könnt ihr auch ein Stück mit euch in die Spitzensportler dann reinversetzen? Versteht ihr die zum Teil dann, auch wenn sie so Sachen machen?
Ich glaube schon. Also ich meine, ich habe bei vielen, die positiv waren, habe ich nachher im Nachhinein 10 Jahre später oder 5 Jahre später wieder gesehen. Oder? Da haben wir das ein bisschen besprochen. Und ich kann mich sehr gut reinfühlen. Oder? Weil das ist halt einfach, der Erfolg ist das Einzige, was er hat. Und er hat so viel investiert. Und dann sind da häufig natürlich Leute um mich herum, die sagen, ja, dich verwünscht es nicht, bist ja blöd, wenn es nicht macht. Alle machen es, warum jetzt du gerade nicht? Und so. Und die sind nun mal ganz gewaltiger Druck. Oder? Man muss sich vorstellen, 4 Jahre vorbereiten, sie fehlen ihnen auf einer Olympiade, es fehlen ihnen 2 Zettel. Und sagt ihnen, das ganze Umfeld, jetzt nimm doch mal etwas. Einmal musst du es nur nehmen, dann bist du drin. Es ist schon ein gewaltiger Druck geworden.
Seid ihr dann auch enttäuscht, zum Beispiel, wenn ihr jetzt gehört, dass jemand dann Doping genommen hat, oder ihr fragt ihn vielleicht sogar, ganz ehrlich erwartet, eine ehrliche Antwort, und der sagt, nein, würde ich nie machen, ich würde nie Doping machen, und schlussendlich auf einmal kommt uns auch positiv.
Es kommt ein bisschen darauf an, wie die Gesamtsituation ist. Einer von diesen Dina Sünder, oder? Ist ein Asthmatiker gsi und da habe ich betreut, oder? Und der, wo die noch nicht zugegeben haben, dass sie positiv sind, bin ich mit dem im Fernsehen gsi und da habe ich ihn so gefragt, gell, also du hast doch. Und dann hat er mich so angeschaut und gesagt, Beat, weisst du, ich habe so Angst vor Spritzen, ich könnte das nie. Sind sie positiv gsi und da habe ich 3 Monate später, wenn sie machst, mal wieder nachkontrolliert. Und habe gesagt, du bist schon einer, mich so anschwindeln, kann ja nicht sein. Und ich sagte, ich habe alle angeschwindelt. Ich war 23. Ich habe ein paar tausend Stutz verdient in der Schweiz. Ich hatte einen Vertrag von 500.000 und bin in die Mannschaft hineingekommen und habe alle gesagt, das machen sie alle. Der Doktor spritzt, es ist gut kontrolliert. Wenn du es machst, kommst du keinen Vertrag mehr, weil du nicht erfolgreich bist, etc. Den habe ich sehr gut verstanden. Ich weiss nicht, wie ich als 23-Jähriger reagiert habe.
Wie ist es nachher, wenn wir mit diesen Spitzensportlern zusammen arbeiten? Ihr seht ja nachher dann euch, wie es ihnen geht, nach so einer Doping-Affäre. Wie geht es diesen Sportlern?
Ihnen geht es ganz, ganz schlecht im Allgemeinen. Weil sie werden dann, und das finde ich auch das Brutale, völlig fallen gelassen. Es will niemand mehr etwas mit ihnen zu tun haben. Gerade die, die wahrscheinlich direkt die beeinflusst haben, die lassen sie völlig fallen. Oder? Das ist eine ganz dramatische Situation. Man sieht das heute mit der Marion Jones, die ist allein, die ist am Boden, die hat kein Geld mehr, die hat gar nichts mehr und ist während Jahren auch vom Staat USA auf Hände gedreht worden. Alle, wenn nichts mehr zu tun hat, das ist eine ganz, ganz eine tragische Situation.
Ob Spitzensport heute überhaupt noch möglich ist, sauber zu machen, also ohne Doping, das fragen wir Beat Villiger gerade im nächsten Teil. Und da sind wir wieder zurück zum Kaffee mit dem Dr. Beat Villiger. Wie ist es eigentlich? Ist Spitzensport heute überhaupt noch möglich ohne Doping?
Ich würde sagen, dass es eine Phase gegeben hat, wo gerade insbesondere im Radsport das kaum mehr möglich war. Dass man vorher mitgefahren ist, ohne dass man einfach etwas gemacht hat. Hat sich geändert. Dramatisch sogar geändert. Weil plötzlich realisieren die Verbände, es realisieren, gerade im Beispiel vom Radsport, auch die Eltern, auch die Sponsoren, dass man sich muss distanzieren vom Radsport. Die Eltern schicken die Jungen nicht mehr in die Veloclubs. Die Sponsoren steigen aus, Medien. Wir sehen auch bei der Schweiz zum Beispiel, Zürich Metzger, der einzige Weltcuprennen im Radsport, kann nicht mehr durchgeführt werden. Man findet keine Sponsoren mehr. Und deshalb ist es sicher wesentlich anders geworden. Oder? Ob UCI schon realisiert hat, wie eng dass sie das kontrollieren müssten, bin ich noch nicht so sicher. Es hat dort einfach noch ältere Herren drin, die das noch nicht begriffen haben. Aber tendenziell es ist ein Quantensprung, was sich geändert hat, weil die Verunsicherung ist so gross geworden, dass ich eigentlich zuerst mal, ich muss auch schon sagen, in den letzten 20 Jahren ist eigentlich, habe ich mir manchmal gesagt, warum machst du damit? Warum tust du dich überhaupt so einfach immer bescheissen lassen? Zuerst mal seit einem Jahr das Gefühl, wohl es ändert.
Ihr seid Arzt. Wie noch ist eine gute Therapie für einen Sportler und auch dann Doping? Oder zum Beispiel, wenn einer verletzt ist, der wieder aufzubauen?
Das ist eine ganz, ganz schwierige Frage. Ich habe das an mir selber erlebt. Ich war ja während 8 Jahren TK-Chef, also Chef der Technischen Kommission vom Hockeyclub Davos. Und eigentlich war ich 25 Jahre Doktor von dieser Mannschaft. Und ich habe gemerkt an mir selber, wie schwierig das ist, wenn man direkt involviert ist, dass man kann unterscheiden kann, was man noch sollte machen und nicht machen sollte. Dass man wirklich das Heil oder die Gesundheit des Athleten sieht und nicht im Prinzip einfach halt dort ein bisschen grosszügig ist, damit man den Erfolg hat. Und ich bin dort zurückgetreten als Doktor für die ganze Phase, der Kollege von mir gemacht und ich habe nur die Leistungsseite gemacht und dann habe ich das nachher wieder übernommen. Also es ist ganz, ganz schwierig, oder?
Und ich kann wahrscheinlich viel mit dem entschuldigen dann auch, oder?
Sicher. Es ist ja so, dass viele die älteren Athleten, oder? Natürlich dann effektiv auch auf den Doktor zukommen und gesagt, ich will nur noch ein Jahr oder ich will nur 2 Jahre, ich brauche das noch. Hilf mir jetzt, das kann ja nicht so schlimm sein und. Das sind schon auch Drücke, die auf den Doktor lasten.
Jetzt ist ja immer so, dass man sagt, Doping gleich Sport. Es gibt aber auch ganz andere Bereiche, was Doping gibt, oder?
Das ist eindrücklich. Das ist ein paar Jahre zurück, als ich einen Vortrag gehört habe in Miami von einem Versicherungsarzt, der erzählt hat, was Manager in Amerika in ihrem Urin haben. Und zwar kann man in Amerika in gewissen Staaten kann die Lebensversicherung Urin abholen, um eben Risikofaktoren festzustellen und dann Prämien aufzutun. Und aus diesen Urin wissen wir sehr genau, was Manager in Amerika haben. Und die unterscheiden sich in überhaupt nichts von den Spitzensportlern. Bis zu 50% nehmen Beta-Blocker, dass sie ruhig sind. Am Morgen nehmen sie Amphetamin, dass sie ackig sind. Am Abend braucht sie etwas zum Bremsen. Oder? Und das Erstaunliche ist auch, dass man scheinbar nicht mehr traurig sein darf in so einem Job als Manager. Sondern 30% bis 30% nehmen Antidepressiva. Und weil man weiss, dass wenn man ein bisschen athletisch daherkommt, man erfolgreicher ist bei gleichen Bewegungen, zu einem, der einfach ein bisschen Sprenzel ist, oder, hat man bei 20% der jungen Manager auch Anabolika gefunden.
Und das sind dann genau die, die nachher auf den Sportler zeigen, wenn sie dann wieder Tourenswiss gedopt haben, oder?
Genau die. Und darum, ich finde es auch falsch, oder? Ich finde es auch falsch. Ich glaube, jeder muss sich einfach auch überlegen, oder, was würde er machen, oder? Es gibt ja heute leistungsfördernde Mittel, die auch die intellektuelle Leistung stark verbessern. Und ich habe mehrere Väter gehabt, die mich gefragt haben, ob ich das nicht könnte für seine Kinder geben. Also man muss das schon sagen, das ist nicht etwas, was im Sport drin ist, sondern es ist einfach ein Teil unserer Leistungsgesellschaft. Und wir müssen schon überlegen, ob wir auf dem richtigen Weg sind.
Dann sind wir auch schon im letzten Teil vom «Zum Kaffee» mit dem Dr. Beat Villiger. Wir haben eine Hüfe, die auch jetzt gehört. Jetzt, was ich ganz spannend finde, ihr seid auf einer Seite voll mit den Spitzensportlern und auf der anderen Seite seid ihr CEO vom Schweizer Paraplegikerzentrum. Wie geht das? Auf einer Seite habt ihr wirklich die voll Leistung bringen und da anderen habt ihr Leute, die sehr angeschlagen sind, die müssen kämpfen, dass sie vielleicht am Morgen aus dem Bett kommen, oder?
Ich glaube, das ist gar kein grosser Unterschied. Eigentlich verlangen wir, vom Querschnittgelähmten, wenn er zurück im Beruf will. Und wir wollen ja jedem wieder einen Beruf geben. Es ist ja so, dass wir über 90% wieder in einen Beruf hineinbringen, damit sie eine Selbstständigkeit haben, ein Selbstwertgefühl. Von denen verlangen wir als Therapeuten, als begleitende Ärzte und Physios und Psychologen und, verlangen wir eigentlich das Gleiche wie vom Spitzensportler. Unsere Aufgabe ist, ihnen aufzuzeigen, dass sich das lohnt. Und Sie können sich vorstellen, dass wenn einer einen Querschnitt hat, dass er sich am Anfang am liebsten umbringen würde. Das Erstaunliche ist, und da decken sich alle Studien, dass eigentlich, wenn er den Weg zurückfindet, und das sind die meisten, dass die nachher glücklicher sind als eine vergleichbare Population, die keinen Querschnitt hat. Die werden wie neu geboren. Aber wie gesagt, die Leistung, die erbringen, ist absolut vergleichbar mit einem Spitzensport.
Ihr seid wirklich jetzt tagtäglich im Einsatz für andere Leute, sei es jetzt im Paraplegiker-Center, sei es aber auch, wenn ihr auch einsetzt für einen gerechten Sport. Wann schaltet ihr mal ab?
Ich kann sehr gut abschalten. Ehrlich gesagt, ich suche gerne eins. Ich habe meinen Sport, oder? Also ich erhole mich immens gut. Ich gehe dreimal joggen im Sommer. Bin Berggänger jedes Wochenende, wo es einigermaßen Wetter ist. Im Winter genieße ich das Alpine wunderschön und die Bergtouren. Also ich genieße eigentlich wirklich meine Freizeit. Und durch das, dass ich sehr, sehr wenig muss schlafen muss, ich brauche etwa 4 bis 5 Stunden, habe ich einfach eine relativ grosse Arbeitsleistung erbringen über die Woche. Und ich schaue einfach ganz konsequent, was mir, meine Frau, meine Familie im Prinzip das Wochenende gehört.
Die Olympischen Spiele im Sommer sind auch schon bald da. Ihr seid da wahrscheinlich wieder mittendrin, statt nur dabei, oder? Als Medical Office von Swiss Olympic. Mit wie vielen Koffern Medikamente reisen ihr an?
Wir reisen etwa mit 100'000 Franken Medikamente an. Wir nehmen die meisten wieder zurück, glücklicherweise. Aber das sind wir besonders gefordert. Die Hitze ist etwas ganz Entscheidendes. Es braucht eine ganz spezielle Vorbereitung, spezielle Kleider. Dann ist der Smog etwas, was uns sehr grosse Sorgen macht, oder? Wo wir auch gefordert sind. Oder? Und zurzeit habe ich überhaupt ein bisschen Mühe. Ich habe mit meinem Freund Oswald Oelz mich in den 80er Jahren mich sehr stark für den Tibet eingesetzt. Und ich habe schon Mühe gehabt mit dem Smog, den ich eigentlich als unverantwortlich erachte. Und jetzt nur das. Also ich werde sehr, sehr stark müssen auf die Zähne beissen, dass es dort überhaupt geht. Also das tut sich ein bisschen trüben. Aber ich habe die Aufgabe übernommen. Es ist meine letzte Olympiade, das ist die 8., die ich mache. Und aus diesem Grund werde ich das sicher durchziehen und hoffe, mit vielen Medaillen heimkommen.
Es ist die letzte, sagen Sie gerade. Was sind denn so Träume und Wünsche, die ihr für die Zukunft habt? Was macht denn Beat Villiger vielleicht nachher?
Also ich werde jetzt sicher noch 2-3 Jahre der Chef sein vom Paraplegikerzentrum. Und dann habe ich effektiv so viel noch ab. Oder? Ich werde eben im Sport bleiben. Und zwar bin ich in der medizinischen Kommission vom Internationalen Eishockeyverband und damit verantwortlich für die jeweilige Organisation von der Weltmeisterschaft jedes Jahr. Da werde ich sicher noch ein paar Jahre dabei bleiben. Dann bin ich ein Musikfan. Ich habe selber lange Bass gespielt. Und dann kann ich wieder ein bisschen mehr das machen. Und dann endlich mal einfach nicht fremdbestimmt sein. Da freue ich mich unendlich drauf.
Ich sage euch merci vielmals für das Gespräch. Es hat mich gefreut und wünsche euch für die Zukunft alles Gute. Dankeschön.
Danke vielmals. Ich bin auch gerne da gekommen. Jetzt ist es so kurz aus der Ausserschweiz da. Also ich werde nur mehr im Wallis sein, als ich schon immer war.
Zum Kaffee.